weiterzugeben. Ich habe den Eindruck, dass Gott zu uns sprechen möchte. Und ich glaube, das ist für Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott sagen möchte, er ist größer, als was du bisher erlebt hast. Er ist mächtiger als das, was du bisher gesehen hast. Und er möchte tiefer gehen mit dir und mit uns, als er bisher gegangen ist. Und wir alle haben unser Bild von Gott, wir alle haben unser Bild von der Bibel, wie Gott ist, wie Jesus ist, wie der Geist Gottes ist. Und ich glaube, Gott möchte sagen, ich bin mehr, ich bin mächtiger und ich bin tiefer. Und dass Gott dein bisheriges Bild erweitern möchte, vertiefen möchte. Und dich auffordert, die bisherige Schablone, die du von Gott hast, zur Seite zu legen und es zuzulassen. Und zu sagen, ja, Gott, ich will dich mehr erfahren als bisher. Ich will dich mächtiger erfahren als bisher. Ich will mit dir tiefer gehen als bisher. So, Herr, hier bin ich, ich möchte das erfahren. Öffne meine Augen, dich zu sehen, meine Ohren zu hören. Wirk du machtvolle Taten in unserem Leben. Schenk uns eine Tiefe wie nie zuvor. Amen. Amen. Danke euch. Danke Stefan und dem Lobpreisteam. Vielen Dank. Philippe, herzlich willkommen hier im Quelltor. Komm doch nach vorne. Jetzt, wo wir Jesus begrüßt haben, begrüßen wir dich. Alles hat so seine Reihenfolge. Ich habe den Philippe kennengelernt. Hierdurch schick siehst du aus. Danke. Super. Ich glaube, ich nehme mal ein zweites Mikro.
Hallo.
Das Grüne. Genau, super. Ich habe dich kennengelernt durch übergemeindliche Events hier in München. Du bist in der Ekklesia-Gemeinde, warst dort viele Jahre Jugendleiter, hast da viel geprägt. Du studierst Jura.
Tatsächlich, ja.
Tatsächlich. Und bereitest dich auf den Endspurt vor.
Ja, genau, betet für mich.
Die Jugendleitung abgegeben. Du hast eine wunderschöne Freundin.
Das stimmt.
Genau, super. Und wir freuen uns riesig, dass du hier bist. Und ich wollte dich eine Sache noch fragen. Ich folge dir auf Social Media und da postest du immer mal wieder, du bist immer mal wieder um 6 Uhr morgens irgendwo beim Gebet. Erzähl mal, was hat das auf sich?
Ach so, ja, das war so, oder das ist so der Traum, glaube ich, eines jeden Jugendleiters vor 2 Jahren. Also wir haben immer zweimal im Jahr so eine Gebetswoche und eine davon oder immer zweimal im Jahr, 2 Gebetswochen irgendwie. Also auf jeden Fall so, wo wir Gebet mehr in den Fokus setzen. So. Und da hatten wir eben auch dann eine Woche lang früh morgens Gebet, um 6 Uhr oder so. Und dann kamen da kam vor allem eine unserer Jugendlichen auf mich zu und meinte so, hey Philippe, können wir jede Woche früh Gebet machen? Und ich war so, ja, danke Gott. Ich bin froh, dass du fragst. So, let's go.
Das war nicht deine Idee, die Jugendlichen wollten.
Ja, die ziehen mich aus dem Bett, wirklich. Also ich preise den Herrn. Also das ist echt sehr besonders. Also unsere Jugendlichen haben quasi Frühgebet gestartet, das wir jede Woche haben. Und das ist echt eine Hammer-Sache. Und also die segnen mich quasi dadurch.
Okay, super. Wie oft macht ihr das? Einmal die Woche? Oder?
Also aktuell einmal die Woche.
Cool.
Also mein Herz ist auf jeden Fall irgendwann so 24-7 Gebet, ne? Aber zurzeit sind wir noch bei einmal die Woche.
Genau. Schauen wir mal, was Gott noch tut.
Genau, ja.
Wir danken dir, dass du heute hier bist. Wir freuen uns zu hören. Danke. Die Rückkehr des Bräutigams.
Amen.
Krasses Thema.
Komm mal. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, so schön hier zu sein. Preis den Herrn. Sag mal Halleluja, wenn du froh bist, im Hause des Herrn zu sein.
Ja.
Halleluja, come on. Oh, wirklich, es ist echt eine Ehre, heute hier zu euch sprechen zu dürfen und im Hause zu sein. Ich bin so dankbar für eure Pastoren, also Kerstin, Christian, die ganze Familie, ihr seid wirklich solche Heroes für mich und solche Vorbilder. Also wirklich vielen, vielen Dank für euren Dienst über all die Jahre hinweg, so für eure Treue. Das ist echt, echt Hammer. Also ihr dürft euch wirklich sehr, sehr glücklich schätzen. Ich hoffe, ihr wisst das. Ne? Yes, come on. Genau. Ah, ich bete noch mal ganz kurz. Oh, Halleluja, Jesus, ich preise dich, Herr. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen in deiner Gegenwart. Ich danke dir für das Kreuz, Herr. Danke für das Kreuz, Jesus. Halleluja. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass du den Vorhang zerrissen hast. Danke für dein Blut. Danke für dein Leib, Herr. Danke, dass du deine Herrlichkeit verlassen hast, Herr, um uns zu begegnen, um uns zu erlösen, um uns zu erretten, Herr. Danke für die Freude, die wir in dir haben dürfen. Danke für die Freiheit, die wir in dir erleben dürfen, Herr. Danke für den Frieden, den du uns schenkst, Herr. Ach, du bist so gut. Wir können nicht begreifen, wie gut du bist. Wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um zu begreifen, wie gut du bist, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, tu, was nur du tun kannst. Erfüll uns heute an diesem Morgen mit einer tieferen, frischen Offenbarung von der Liebe des Sohnes, vom Kreuz, von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit. Offenbar uns, wie sehr wir geliebt sind, Herr. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Und dass du uns begegnen möchtest, dass du wirken willst an diesem Ort, dass du heute jetzt zu uns sprechen willst. Heiliger Geist, veränder uns ein Stück mehr an das Ebenbild des Sohnes. Jesus, du, das Lamm, das geschlachtet wurde, du sollst den Lohn für dein Leiden empfangen in uns und durch uns. Auch heute an diesem Morgen und hilf uns alle Tage unseres Lebens und auch heute jetzt in diesem Gottesdienst auf dich zu schauen, auf niemand anderen als auf dich alleine zu schauen, Herr. Danke, Jesus. Und alle sagen Amen. Come on. Hammer. Ah, so gut. Hey, wirklich, es ist so cool mit euch. Also, weil ich habe vorhin schon ein paar Leute kennenlernen dürfen und man merkt einfach, dass ihr Jesus liebt und das ist einfach, ja, so soll es sein. Ne? Und einfach, man sieht, merkt auch einfach diese Freude am Herrn, die ihr habt. Ich finde es immer schade, wenn man irgendwo ist, ne, und Leute sagen, ja, ich bin seit 10 Jahren im Glauben und haben dann irgendwie so ein Gesicht drauf, gell, und du denkst dir so, Alter, so wenn ich nicht gläubig wäre, ich würde mich nicht bekehren wollen bei deinem Zeugnis, dir geht es ja schlechter als mir, Mann. Also, nein, das finde ich echt richtig cool bei euch. Hammer. Genau, das Thema der Predigt heute ist die Rückkehr des Bräutigams. Und ja, ich möchte heute eigentlich einfach darüber sprechen, dass es ein Grund zur Freude ist, dass Jesus nicht nur einmal gekommen ist, sondern dass er auch ein weiteres Mal kommen wird, weil Jesus ist kein Baby in einer Krippe mehr, Amen. Er ist auch kein gebrochener Mann am Kreuz mehr. Er liegt nicht tot im Grab, nein, er ist aus dem Grab rausmarschiert. Er hat den Tod besiegt, die Welt besiegt, den Feind besiegt, die Sünde besiegt, jeden Fluch gebrochen. Ein für alle Mal, preist den Herrn. Und ja, nachdem er das alles getan hat und aus dem Grab rausmarschiert ist, ist er ja in den Himmel aufgestiegen, hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt und dort regiert er mit aller Souveränität, aller Autorität, Halleluja. Aber er wird nicht für immer dort bleiben, so, ne? Sondern er wird ein weiteres Mal hier auf die Erde kommen und ja, darum soll es in den nächsten Minuten einfach gehen. Und das zweite Mal, wo er kommen wird, wird er eben nicht als ja, kleines süßes Baby in einer Krippe wiederkommen, sondern er wird als mächtiger König, als Herrscher, als Krieger wird er zurückkommen, als Richter. Und ja, und für uns ist das ein Grund zur Freude. Für uns ist es ein Grund zur Freude, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, also ich bin so damit aufgewachsen, dass wenn es um die Rückkehr Jesu geht, dass manchmal so ein gewisses ja, Unbehagen, sage ich mal, in mir ausgelöst hat. Aber ja, mein Wunsch für heute ist einfach, dass jeder von uns hier rausgeht und sich noch mehr als zuvor denkt, hey, ich freue mich so sehr darauf, dass mein Jesus, dass mein Bräutigam, dass mein Liebhaber wiederkommt. Und ja, und das zweite Kommen Jesu, deshalb, ich finde es auch so, ich liebe eure Gemeinde, ich finde es so hammer, dass ihr auch euch allgemein gerade so intensiver mit der Offenbarung, mit seiner Rückkehr beschäftigt, weil das ist kein nebensächliches Thema so, ne, was wir irgendwie mal in einem Hauskreis irgendwie abbehandeln können oder so, ne, sondern das ist, bei der Rückkehr Jesu geht es um den Höhepunkt des um den Höhepunkt der Geschichte des Universums. Und dieser Höhepunkt liegt noch vor uns, ne? Deshalb macht es halt absolut Sinn, dass wir uns wirklich intensivst mit seiner Rückkehr auseinandersetzen. Es ist gut, dass wir über sein erstes Kommen sprechen, ne? Aber sein erstes Kommen ist nicht, ich sag mal, ist nicht erfüllt oder wir können nicht vom ersten Kommen sprechen, ohne vom zweiten Kommen zu sprechen. Die Bibel spricht ungefähr 3-mal so viel vom zweiten Kommen Jesu wie von seinem ersten Mal. Und nichts hat wahrscheinlich die junge Gemeinde so intensiv beschäftigt wie sein zweites Kommen, wie seine Rückkehr. Und es macht halt absolut Sinn eben, ne, weil es eben dieser Höhepunkt dieser kosmischen Romanze, sage ich mal, ist zwischen Jesus Christus, unserem himmlischen Bräutigam, und uns, seiner irdischen Braut. Und ja, warum wird er wiederkommen? Er wird wiederkommen, um seine Braut zu sich zu holen, um seine Gemeinde, um dich und mich wirklich endgültig zu sich zu holen, um für immer und ewig mit uns vereint zu sein, um mit uns gemeinsam zu regieren. Und ich weiß nicht, vielleicht denken manche Jungs von sich so, hä, was Braut so, ne? Ich bin ein Kerl, was redest du? Ich kann damit nichts anfangen. Ich meine, unsere Beziehung zu Jesus hat ja so verschiedene Facetten, ne? So Schöpfer, Schöpfungsebene, er ist unser Lehrer, unser Meister, unser Rabbi, wir sind seine Jünger, wir folgen ihm nach, er ist unser Herr, wir sind seine Diener, wir haben sogar dieses Privileg im Neuen Bund, dass wir seine Kinder sein dürfen, Amen. Was für Grund zur Freude, Amen, Halleluja, Amen, come on. Wir dürfen seine Kinder sein, und es gibt sogar so ein Konzept in der Bibel an Beziehungsebene, was sich Freundschaft mit Gott nennt, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt nichts in diesem Leben, dem ich so nachjage, wie dieser Frage, hey, was bedeutet es, ein Freund Gottes zu sein? Ich finde das crazy. Stell dir vor, Gott nennt dich seinen Freund. Wow. Aber ein Bild, was sich eben durch die gesamte Bibel zieht, ne, von Genesis bis Offenbarung, ist halt, wie gesagt, dieses Bild von Jesus Christus, unserem himmlischen Bräutigam, und uns, seiner irdischen Braut. Weil letzten Endes geht es ja in der gesamten Menschheitsgeschichte, in der ganzen Geschichte zwischen Gott und uns, um seine leidenschaftliche, hingegebene, exklusive Liebe zu uns, ne? Und diese Art von Liebe wird halt sehr gut ausgedrückt in diesem Bild der Ehe, ne? Und in der Offenbarung lesen wir dann eben von diesem Höhepunkt dieser Liebesgeschichte, nämlich von der Hochzeit des Lammes, von der Hochzeit zwischen Jesus Christus, unserem Bräutigam, und uns, seiner Braut. Und ich lade uns ein, dass wir da einfach mal reinlesen und das einmal alle zusammen aufschlagen. In Offenbarung 19, ab Vers 6. Hey, ich finde es auch Hammer, dass ihr so, dass es bei euch hell ist, weil dann werden die Leute mit analogen Bibeln nicht bestraft. Und ich finde es Hammer, dass ihr ein Kreuz habt. So, das ist auch nicht mehr ganz selbstverständlich, leider. Das, oh Mann. Traurig eigentlich, egal. Nein, aber es ist wirklich gut, ja. Ich habe mir extra so ein kleines Kreuz mitgebracht, falls ihr kein Kreuz habt. So das, weil mir hilft es voll, das Kreuz vor Augen zu haben, ne? Aber naja. Offenbarung, Kapitel 19, ab Vers 6. Sag Amen, wenn du es hast. Okay, das hört sich gut an. Preis den Herrn. Kerstin, ich bin wirklich so dankbar für dich, weil ich fühle mich da nicht so alleine, wenn ich so ein bisschen lauter bin und so. Wir sollten so einen Dezibel-Club starten oder so. Naja. Halleluja, danke Gott für dein Wort. Halleluja, Jesus, wir preisen dich, Herr. Und ich hörte, also da spricht der Apostel Johannes, ne, der diese Offenbarung auf der Insel Patmos eben empfängt, über das Ende der Zeit und damit eben auch über das zweite Kommen Jesu Christi. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr Gott der Allmächtige hat die Königsherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein, sag mal fröhlich sein. Und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, also seine Braut, also wir, seine Gemeinde, hat sich bereit gemacht. Sag mal bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, und das ist, ich will nicht übertreiben, aber sag nochmal, gegeben, weil das wird noch wichtig, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, also vor dem Engel, der ihm all diese Sachen gezeigt hat, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Halleluja, wir haben einen Gott, der richtet und der kämpft. Wie herrlich. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. und er trägt in seinem Gewand und an seiner Hüfte die Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Halleluja. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so diese Bibelpassage lese, da kommt so eine Freude, so eine Aufregung in mir hervor, weil wir so einen mächtigen Gott haben. Ach, Halleluja. Ich sage immer so, ich bin der Brazilian Viking. So, ich habe brasilianische Wurzeln und so nordfriesisch-dänische Wurzeln und so kommt dann das hier heraus. So from the nations to the nations. Man, aber naja, egal, das ist noch ein Thema für sich. Hey, worüber wir gerade gelesen haben, das ist einfach der Höhepunkt der größten Liebesgeschichte des Universums, wie gesagt. Jesus will heiraten. Es steht eine himmlische Hochzeit an. Das ist quasi wie so der universelle Slogan, der über dem ganzen Universum steht. Jesus sehnt sich nach uns. Und für uns, für seine Gemeinde handelt es sich bei seinem zweiten Kommen, wie wir gelesen haben, um eine Riesenparty. Es ist ein Grund zur Freude. Bei seinem ersten Kommen, da kam Jesus, um den Brautpreis für seine Braut zu bezahlen. Aber bei seinem zweiten Kommen kommt er, um seine Braut, für die er eben diesen unfassbar hohen Preis am Kreuz gezahlt hat, um seine Braut zu sich zu holen. Das erste Mal kam er, um für seine Braut zu leiden, aber bei seinem zweiten Mal kommt er, um den Lohn für sein Leiden zu empfangen. Und sein Lohn besteht in einer reinen, wunderschönen Braut, die sich bereit gemacht hat, die in feiner Leinwand gekleidet ist, wie wir gelesen haben. Und eine Hochzeit ist ein Moment größter Freude. Amen. Oder Rebecca? Gut. Yes. Und wie gesagt, ich finde es halt eigenartig. Ich glaube, jetzt hier wir nicht, ne? Aber es ist ja gut, dass, wenn wir das dann auch korrigieren können, so in der Kirchenlandschaft und weitergeben können. Weil, wie gesagt, ich habe immer den Eindruck, dass nicht jeder die Rückkehr Jesu mit Jubel und großer Freude so verbindet, sondern dass es bei vielen eher so Angst, wie gesagt, auslöst oder so ein gewisses Unbehagen so, ne? Und ja, wir müssen halt auch ganz klar feststellen, ne, für die, die nicht zu Christus gehören, wird es ein schrecklicher Tag sein. Wir haben gelesen, dass er ja als Richter kommen wird und dass er die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes treten wird. Aber die gute Botschaft ist, wenn wir durch unseren Glauben an das vollbrachte Werk Jesu Christi gerechtfertigt sind, wenn wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu, dann müssen wir nichts befürchten bei dem Tag des Gerichts, sondern im Gegenteil, wir dürfen uns über diesen Tag des Gerichts freuen. Für uns, die wir zu Jesus gehören, wird sein Wiederkommen ein herrlicher Tag sein, an dem endgültig Gerechtigkeit hergestellt werden wird. Gerechtigkeit für all die Genozide dieser Welt, für all die Kriege, für all die Morde, für all die Vergewaltigung, für all die Gräueltaten der Menschheitsgeschichte. Es wird Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Nachrichten schaust, aber ich weiß nicht, so vor allem wir, die wir Nachfolger Jesu sind und die Gerechtigkeit als Person selbst in uns tragen, das macht doch was mit einem, oder? Wenn man diese ganze Ungerechtigkeit in der Welt sieht, oder? Oder wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt und denkst, so, Mann, das darf doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und ich preise den Herrn, dass dieses unbefriedigende Gefühl, dass es eben befriedigt werden wird, wenn unser himmlischer Richter kommen wird, um endgültige, wahre, ja, wahrhaftige Gerechtigkeit eben wiederherzustellen. Dann an diesem Tag wird endgültiger Friede wiederhergestellt werden. Für uns bedeutet sein Kommen, dass alles Leid ein Ende nehmen wird, indem endlich alles genau so laufen wird, wie es dem herrlichen und guten Willen unseres himmlischen Vaters entspricht. Amen. Aber wie gesagt, wenn wir nicht zu ihm gehören und nicht durch sein Blut reingewaschen sind, er nicht unser Herr ist, wir ihm nicht nachfolgen, wir nicht unser Kreuz auf uns nehmen und wir seinen kompletten Zorn abbekommen werden, dann wird es eben ein schrecklicher Tag sein. Hebräer 10, 31, da heißt es: Es ist schrecklich, in die Hände des Allmächtigen oder des lebendigen Gottes zu fallen. Und ein paar Verse später heißt es, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Jesus Christus ist kein Joke. Er ist kein lieber Teddy, bei dem wir irgendwie auf der Nase rumspringen können oder so. Er ist ein gefährlicher Löwe, er ist der Löwe von Juda. Er ist kein lieber Gott, er ist ein liebender Gott. Er ist nicht dieser harmlose Hippie, den so, hey, ihr progressiven Christen, wenn ihr das hört, tut Buße. So, das muss ich jetzt in irgendwelche Foren reinschicken. Er ist nicht dieser harmlose Hippie, den, wie gesagt, irgendwelche liberalen, progressiven Christen predigen wollen. Das ist nicht der Christus der Bibel. Nein, der Christus der Bibel, der wahrhaftige Christus. Er ist der allmächtige Gott und er ist ein verzehrendes Feuer. Und für seine Feinde wird es eben eine Katastrophe sein. Und deshalb sollten wir auch alles daran setzen, dass diese Welt nicht diesen Zorn Gottes abbekommt. Wenn Jesus doch dafür gestorben ist, dass diese Welt mit ihm versöhnt leben darf. Jesus Christus, er war der erste Missionar, der seine Herrlichkeit verlassen hat, der seine Komfortzone, seine Bequemlichkeit verlassen hat, um diese Welt zu erreichen, um am Kreuz zu sterben, um sein Blut zu vergießen, um diese Welt zu erlösen und zu erretten. Und ich will uns alle ermutigen und auffordern, weil ich glaube, ich spreche hier heute hauptsächlich zu Gläubigen. Lass es uns unserem Messias, unserem Christus, unserem Retter gleichtun. Er war der erste Missionar. Lass uns wie er unsere Komfortzone verlassen, unsere vier Wände hier verlassen, in diese Welt rausgehen, damit diese Welt nicht den Zorn Gottes abbekommt, damit diese Welt sich versöhnen lässt, so wie wir uns haben versöhnen lassen mit Christus, damit diese Welt den Frieden empfängt, den wir in uns tragen dürfen. Lass uns nicht egoistisch sein, sondern lass uns diese Hoffnung, die wir in uns tragen, lass uns sie in die Welt hinaustragen, damit, warum eigentlich, damit Jesus den Lohn für sein Leiden empfängt, Amen. Weil Jesu Wille ist, dass jeder Mensch gerettet wird. Er ist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Nicht nur für dich und für mich, sondern für deinen Nachbarn, für deine Schulkameraden, für deine Kommilitonen, für deine Arbeitskollegen, für jeden Einzelnen. Amen. Deshalb lasst uns nicht von Menschenfurcht treiben lassen, lasst uns von Gottesfurcht leiten lassen, damit Jesu eben diese Braut empfängt, die ihm gebührt. Weil einer der größten Gründe, warum er noch nicht wiedergekommen ist, besteht mit Sicherheit darin, dass seine Braut noch nicht vollständig ist, dass noch nicht alle Menschen von ihm gehört haben. Deshalb spricht Jesus auch in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 14, hey, dieses Evangelium vom Reich Gottes muss in aller Welt verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Das heißt, und dann werde ich wieder zurückkommen. Maranatha, unser Herr, komm, Jesus Christus, komm, wir lieben dich, unseren Bräutigam. Dieser Schrei der Sehnsucht, der findet praktischen Ausdruck darin, dass wir dem Missionsbefehl Folge leisten. Unsere Sehnsucht, wenn wir wirklich Jesus lieben, dann findet es darin praktischen Ausdruck, dass wir seinen Geboten Folge leisten, dass wir seinen Geboten gehorsam sind. Wer meine Gebote befolgt und festhält, der ist es, der mich liebt. Es ist keine Missionsempfehlung, die er uns ausgesprochen hat, es ist ein Missionsbefehl. Und wenn wir Jesus lieben, dann gehorchen wir ihm und dann tun wir das, was er uns geboten hat. Dann tun wir das, was er uns befohlen hat. Und dann gehen wir raus und befolgen den Missionsauftrag. Dann machen wir Nationen zu Jüngern. Dann machen wir Individuen zu Jüngern. Dann leben wir nicht nur selber in unserer Berufung, die darin besteht, Jesus Christus zu kennen und ihn zu lieben und ihn zu anbeten in Wahrheit und im Geist, sondern dann fangen wir voller Leidenschaft an, andere Menschen auch in diese Berufung hineinzuführen, Jesus zu kennen. Dafür sind wir geboren, dafür sind wir geschaffen worden, dafür ist Christus gestorben, dass die gesamte Menschheit ihn kennen darf, in tiefer, inniger Gemeinschaft und Intimität mit ihm leben darf. Dafür ist Jesus gestorben und das ist der Lohn, der ihm gebührt, dessen er würdig ist. Das ist die Freude, die ihn dazu motiviert hat, ans Kreuz zu gehen und die Schande des Kreuzes für nichts zu erachten. Die Freude, die ihn motiviert hat und getrieben hat, sich vom Vater trennen zu lassen, bestand darin, dass wir immer, für immer und ewig mit ihm versöhnt sein dürften. Er soll durch uns und in uns den Lohn für sein Leiden empfangen. Wenn wir zu seinen Füßen sitzen, wenn wir einfach mit ihm sind, in unserer Berufung leben, hier als Gemeinschaft zusammenkommen, im Gebet, in der Anbetung sind, dann werden wir immer ähnlicher. Und sein Herzschlag wird immer mehr zu unserem Herzschlag. Und sein Herzschlag schlägt für diese verlorene Welt. Für nichts anderes ist er ans Kreuz gegangen. Nichts anderes liebt er so sehr wie diese verlorene Welt. Und deshalb, wenn wir zu seinen Füßen sitzen, dann werden wir zu seinen Füßen. Dann werden wir anfangen zu gehen. Zu gehen, die Füße und die Hände Jesu zu sein in dieser verlorenen Welt. Wir dürfen nicht darauf warten, dass Menschen irgendwie sonntagmorgens in die Kirche reinstolpern, um das Evangelium zu hören. Die Welt hat keine Lust, sonntagmorgens in der Church zu sein. Wenn wir uns manchmal vielleicht schon denken, so, boah, heute früh aufstehen. Zum Beispiel, ich liebe das Abendgottesdienst, ich sag's euch ehrlich. Aber wenn wir als Christen uns manchmal schon denken, so, oh Mann, okay, ja, komm, ja, let's go, Gottesdienst, so morgens. Hey, wie viel weniger Leute, die Welt, keine Ahnung, Menschen in der Welt, die Samstagabend noch saufen und trinken waren und komplett verloren sind, so, die haben keine Lust, sonntagmorgens in die Kirche zu gehen. Wir dürfen nicht warten, dass Menschen hier irgendwie mal in die Kirche reinstolpern oder dass wir unsere Kommilitonen oder Arbeitskollegen jahrelang so lange genervt haben, in den Gottesdienst zu kommen, bis sie endlich mal mitkommen. Einfach um uns einen Gefallen zu tun oder so, versteht ihr? Wenn das unsere Missionsstrategie ist, dann können wir noch ewig drauf warten, bis Jesus wiederkommt. Versteht ihr? Die Kirche, diese Gemeinde hier wird nicht platzen, so. Und das gilt für jede westliche Kirche gefühlt. Versteht ihr, wie ich meine? Für uns alle. Ich rede zu uns allen. Ich rede zu mir selber. wir werden nicht das Ziel erreichen, dass jeder Mensch auf dieser Erde von Christus gehört hat, wenn wir eben, wie gesagt, darauf warten, wenn sich unsere Missionsstrategie sich darauf beschränkt, dass Menschen hier irgendwie Sonntagmorgens mal reinstolpern. Nein, wir gehen nicht in die Kirche, wir sind die Kirche, Amen. Wir sind die Ekklesia, wir sind die herausgerufene Gemeinschaft Gottes. Und wir sind herausgerufen in diese Welt hinein, wir sind gesandt in diese Welt hinein. Wir gehen nicht in die Kirche, wir sind die Kirche. Und wir sind in die Welt gesandt. Und deshalb lass uns den Menschen das Evangelium bringen, da wo wir sind. Wir sind Priester und Könige, wir tragen die Herrlichkeit Gottes. Und überall, wo wir hinkommen, soll der Himmel hereinbrechen, sollen Menschen dem allmächtigen Gott begegnen, weil der allmächtige Gott in uns lebt. Amen. Er hat uns seinen Heiligen Geist aus einem Grund gegeben. Wir sind aus einem Grund gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dieser Dunamis-Power vom Himmel, durch die nichts unmöglich ist. Um die Werke Jesu zu tun, um sein Evangelium mit Autorität zu proklamieren, zu verkündigen, sodass Menschen anfangen zu glauben, weil der Glaube kommt durchs Hören. Wie sollen die Menschen der Welt glauben, wenn keiner ihn verkündigt hat, wenn sie das Evangelium nicht gehört haben? Wir sind gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes, um das Evangelium zu demonstrieren. Durch Zeichen und Wunder, durch vollmächtige Taten. Die Liebe Gottes soll manifestiert werden. Die Gnade Gottes soll manifestiert werden durch Zeichen und Wunder. Gott will nicht nur, dass Menschen von ihm hören, er will, dass Menschen ihm begegnen. Amen. Dass Menschen seine Liebe erfahren, dass sie geheilt werden, damit sie verstehen und erfahren, wie sehr sie geliebt sind. Dass sie befreit werden von dämonischen Mächten und Ketten, damit die Allmacht unseres allmächtigen Gottes demonstriert wird. Amen. Dass sein Name steht über jedem anderen Namen und dass sich jeder andere Name beugen muss vor seinem Namen. Dass jede Krankheit beugen muss. Dass sich jeder Dämon beugen muss. Dass sich jede Kette beugen muss vor dem Namen Jesu Christi. Amen. Und jeder von uns ist gesandt. Jeder von uns ist berufen, den Missionsauftrag zu erfüllen. Er richtet sich an jeden Jünger Christi. Bist du ein Jünger Jesu?
Ja.
Da bist du ein Missionar. Halleluja. Wir sind Missionare hier in Deutschland. Wir sind Missionare hier in München. Wir sind Gesandte dieser Stadt. Das ist unsere Verantwortung, dass diese Stadt Jesus Christus kennenlernt. Und jeder Einzelne von uns hat eine Rolle darin zu spielen. Wir sind ein Leib, bestehen aus vielen Gliedern. Es reicht nicht, dass nur unsere Pastoren, unsere geistlichen Leiter den Missionsauftrag erfüllen. Wenn 5% der Gemeinde Jesu den Missionsauftrag Folge leisten, so, ich glaube, dann ist es offensichtlich, dass das echt nicht leicht wird, den Missionsauftrag zu erfüllen, oder? Nein, wir sind ein Leib und wir brauchen einander. Alle Glieder müssen aktiv sein, damit wir wirklich vollmächtig und effizient das Reich Gottes durchsetzen können, dass wir vollmächtig den Sieg des Kreuzes durchsetzen können. Amen. Deshalb ist diese Kraftausstattung des Heiligen Geistes auch für jeden Jünger Jesu und nicht nur für Pastoren oder geistliche Leiter oder Worshipleiter oder Evangelisten oder... Nein, diese Salbung, um ein vollmächtiger Zeuge Jesu zu sein, sie besteht für jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Okay, sorry, das war jetzt ein kleiner Missionsexkurs. Kennt ihr diese pfingstlichen Prediger so? Die predigen schon so seit einer Stunde und dann so, okay, ich bin fertig mit der Einleitung. Und denkst du so, what? Spaß, ich sage immer, es gibt keine zu langen Gottesdienste, es gibt nur kraftlose und langweilige Gottesdienste. Naja, ich ordne mich unter. Wenn ich fertig werden soll, werde ich fertig. Hey, aber zurück zum eigentlichen Thema, weil ich habe ja gemeint, hey, für viele von uns, wir verbinden die Rückkehr Jesu mit Angst. Aber wenn wir Angst haben vor der Rückkehr Jesu, dann ist die Liebe Gottes noch nicht in uns zum Ziel geworden. Und es ist total paradox. Stell dir vor, eine Braut hätte Angst vor ihrem Hochzeitstag. Weird. Da würde jeder irgendwie verstehen, hey, also wirklich, egal wie sozial unfähig du bist, jeder würde verstehen, so hey, irgendwie da eure Beziehung, da ist was, da passt was nicht. Also wenn deine Verlobte Angst davor hat, dich zu heiraten, so dann, also entweder stimmt was mit dir nicht oder es stimmt was mit ihr nicht. So. Und genauso paradox ist es, wenn wir als erlöste Kinder Gottes, als seine Braut Angst haben vor der Rückkehr Jesu, vor unserem Hochzeitstag, vor der Hochzeit, vor der Feier des Lammes. Da passt was nicht. Und wir wissen, okay, es liegt nicht an Gott. Das heißt, es muss irgendwas mit uns zu tun haben. So, versteht ihr? Weil Gott ist perfekt, Gott ist gut, Gott ist herrlich, Gott ist Liebe. Und der Apostel Johannes, derselbe Johannes, der auch die Offenbarung eben empfangen hat, der schreibt, ich lese aus der Hoffnung für alle an der Stelle, weil sonst gibt es da Verwechslung, egal. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts, also der Wiederkunft Jesu, voller Zuversicht entgegengehen können. Also nicht voller Angst und Verzagen und ich hoffe, das klappt alles irgendwie, sondern voller Zuversicht, also voller Hoffnung, voller Glauben, voller Freude, voller Jubelrufe. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Und jetzt kommt's: Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Also sonst heißt es eben eigentlich Furcht, aber nicht, dass es mit Gottes Furcht verwechselt wird. Deshalb finde ich das an der Stelle der Hoffnung für alle ganz gut, dass es mit Angst übersetzt wird, weil dadurch die Message nochmal klarer wird. Hey, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet, also wer also Angst hat vor der Strafe zittert, wer also Angst hat vor dem Tag des Gerichts, wer also noch Angst hat, dass er beim Tag des Gerichts irgendwie Strafe zu befürchten hat, wer Angst hat vor der Rückkehr Jesu, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das heißt, wenn wir Angst haben vor Jesu Rückkehr, dann leben wir noch nicht in dieser Liebesbeziehung, in dieser Intimität mit Christus, zu der wir berufen sind, für die wir geschaffen wurden, für die Christus gestorben ist. Amen. Dann haben wir noch nicht verstanden, dass wir durch sein Blut bereits endgültig gerechtfertigt sind, reingewaschen sind von all unserer Schuld. Dann haben wir das Evangelium noch nicht wirklich begriffen, dann glauben wir das anscheinend noch nicht wirklich. Weil das Evangelium besteht darin, dass Christus für uns an deiner Stadt den ganzen Zorn Gottes abgekriegt hat. Dass er die Strafe Gottes getragen hat, damit du endgültig ein für alle Mal frei davon leben dürftest. Damit du die Strafe nicht mehr fürchten müsstest, damit du nicht mehr zittern musst vom Tag des Gerichts. Christus wurde getrennt vom Vater, damit du mit ihm vereint sein kannst. Christus ist zum Fluch geworden und ist zu deiner Sünde geworden, damit du seine Gerechtigkeit werden dürftest. Und wenn wir das begreifen, dann müssen wir keine Angst mehr vor der Rückkehr Jesu haben. Amen? Amen. Und Rebecca, auch die Hochzeitsvorbereitungen sind ein Grund zur Freude, oder?
Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Wirklich, es ist so ein Segen. Ich weiß immer, jeder sagt immer so, oh, das ist voll stressig. Aber ich will mal ganz kurz sagen, es ist wirklich ohne Stress möglich. Ich weiß
Halleluja.
Nicht, was das ganze Tamtam ist, aber wir sind wirklich gesegnet.
Preist den Herrn. Halleluja. Rebecca ist einer meiner größten Vorbilder. Ich hoffe, ich bin irgendwann so stark im Glauben wie sie. Nein, wirklich, preist den Herrn. Eure ganze Familie, ich danke dem Herrn, dass wir so heftige Leute in unserer Stadt haben. Halleluja. Und auch wirklich für Christian und Kerstin, so geistliche Väter, das ist einfach ein Segen. Leute, Hochzeitsvorbereitungen sind doch ein Grund zur Freude und ein Grund zur Erwartung so, und der Hoffnung. Und klar, bestimmt schon eine ernstzunehmende Zeit, so, ne? Aber es sollte doch eine herrliche Zeit sein. Und Jesus ist mehr als bereit, seine Braut zu sich zu holen. Er sehnt sich nach uns. Und auch wir dürfen uns nach ihm sehen und dürfen uns darauf freuen, dass er wiederkommt und dürfen uns jetzt vorbereiten auf diese Hochzeit des Lammes, die Zeit der letzten 2000 Jahre, also zwischen der Himmelfahrt Jesu und seinem zweiten Kommen, das ist eigentlich eine einzige Zeit der Hochzeitsvorbereitung, wo wir als seine Gemeinde uns auf sein Kommen vorbereiten. Ravenhill hat mal gesagt, this life is a dressing room for eternity. Also wir bereiten uns eigentlich, wir ziehen uns eigentlich gerade die ganze Zeit um und machen uns ready für diesen Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Es sollte eben nichts Leidiges sein, es sollte nicht irgendwie so ein komisches Tamtam eben sein, wie Rebecca gesagt hat, ne? Sondern es sollte uns mit Freude erfüllen, jeden Tag aufs Neue, wenn wir uns auf seine Rückkehr vorbereiten und nicht sowas Leidiges sein, versteht ihr? Das meinte ich eben. Leute, so wir erlösten Christen, wir dürfen noch erlöst aussehen, oder? Und versteht ihr, ich verstehe es nicht. Erstens, Christus ist für dich gestorben, du bist frei von deiner Sünde, du darfst ewiges Leben haben, so. Dann zweitens, Christus kommt wieder und da steht eine Himmel, die größte Party, die so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich feiere schon gern so und habe Freude am Leben und so weiter und vor allem an Christus, ne? Und da steht einfach die größte Party des Universums an. Ich denke mir, wenn Steak auf dieser Seite der Ewigkeit schon so gut schmecken kann, wie, egal. Das sind so die Gedanken, die mir beim Essen durch den Kopf gehen. Naja, oh, Halleluja, das wird so gut. Preist den Herrn. Versteht ihr? Also, das ist wirklich ein Anlass, sich zu freuen. Und auch der Weg dahin auf dieser Seite der Ewigkeit mit Christus zusammen, wo der Heilige Geist uns vorbereitet, Christus entgegenzutreten, unserem himmlischen Bräutigam entgegenzutreten. Das ist doch eine Hammer-Sache. Und dann stattdessen, manche von uns, die gehen da so durchs Leben und sagen, ja, ich bin voll frei und es ist so voll verkrampft und keine Ahnung, so, und er sieht gar nicht erlöst aus, wie gesagt, sondern so, ja, ich bereite mich drauf vor Christus zu kommen und ich heilige mich und so, ich denke mir so, lies mal eine Luther-Biografie oder so. Nein, wirklich, Leute, das ist ein Grund zur Freude. Das Hier und Jetzt ist gut, Amen. Weil wir dürfen der Gegenwart Gottes leben durch seinen Heiligen Geist. Doch, also sorry, besser geht's doch eh nicht mehr. Also, jetzt habe ich mir selber widersprochen. Doch, es geht noch besser. Also man will es kaum glauben vielleicht so, ne? Weil, wie gesagt, dass wir jetzt schon diese Freude, diesen Frieden, diese Freiheit in uns tragen dürfen, das ist ja eh schon herrlich. Aber Leute, das Hier und Jetzt, das ist zwar gut, aber es ist noch nicht das Beste. Das Beste liegt noch vor uns. In der Hochzeit des Lammes, Amen. Das große Finale, das Highlight, das kommt noch und wir dürfen uns darauf freuen. Und wir haben eben gelesen, hey, lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut, seine Frau hat sich bereit gemacht. Und zum Schluss will ich einfach noch ein paar Punkte geben, wie wir uns ganz praktisch auf dieser Seite der Ewigkeit auf sein Kommen vorbereiten können. Amen, ist das gut? Okay, sehr gut. Erstens natürlich, indem wir Christus annehmen als unseren Herrn und unseren Erretter, ihm nachfolgen, einfach in Jüngerschaft wachsen, so, ne? Unser Kreuz auf uns nehmen, Tag für Tag uns heiligen. Aber ich würde einfach auf ein, zwei Aspekte nochmal genauer eingehen. Und zwar, um Jesus nachfolgen zu können. Beziehungsweise, es gibt keine Nachfolge ohne Buße. Amen. Wir können Christus nicht nachfolgen, ohne zuvor von unserer Sünde umgekehrt zu sein. Weil das bedeutet ja Buße, das bedeutet ja Umkehr. Das heißt, wir kehren um von unseren alten, gottlosen, bösen Wegen, von unserer Sünde, von unserer Schuld und wenden uns Christus zu. Wir folgen nicht mehr unseren eigenen Trieben, unseren eigenen Lüsten, unseren eigenen Willen, den Wegen dieser Welt, sondern wir folgen Jesus Christus. Amen. Wir tun das, was Christus getan hat. Wir leben christlich, wir leben wie Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Geist Christi. Und Christus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, ein Leben der Anbetung zu leben, ein Leben der Hingabe, ein Leben, das den Vater ehrt. Und wie sah das aus? Es bestand darin, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und Christus ruft auch jeden Einzelnen von uns auf. Hey, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, der verleugne sich selbst, der sterbe sich selbst. Und er folge mir nach. Buße zu tun bedeutet, sich von Sünde, also von dem, was uns von Jesus trennt, abzuwenden und uns Christus zuzuwenden. Unser Kreuz auf uns zu nehmen, uns zu heiligen, ihm nachzujagen. Halleluja. Weil Jesus hat den Preis gezahlt für eine reine, wunderschöne Braut, die ein ungeteiltes Herz hat für ihn. Eine Braut, die in Reinheit und Heiligkeit lebt. Eine Braut, er hat sich uns zu 100% hingegeben und deshalb hat er eine Braut verdient, die sich auch ihm zu 100% hingibt. Jesus, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet keine anderen Götter und keine anderen Liebhaber neben ihm. Jesus teilt nicht. Jesus ist, wie gesagt, nicht dieser komische, polyamore, unbiblische Hippie, wie gesagt, der teilweise verkündigt wird. Nein, Jesus, er ist ein himmlischer Bräutigam und er hat einen unfassbar hohen Preis für seine Braut bezahlt und er duldet es nicht, er toleriert es nicht, dass seine Braut irgendwelchen anderen Liebhabern hinterher schaut, wenn er sich ihr zu 100% hingegeben hat. Unser Ja zu Jesus muss gleichzeitig ein entschiedenes Nein zur Welt sein. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, bei unserer Taufe, dann ist es gleichzeitig ein entschiedenes Nein zur Welt, zur Sünde, zu unserem alten Leben, zu unserer Vergangenheit. Genauso wie wenn eine Braut vor den Traualtar tritt, Amen. Wenn eine Braut zu ihrem Bräutigam Ja sagt, ja, ich will. Was kommuniziert sie gleichzeitig jedem anderen Mann auf diesem Planeten und mittlerweile auch, keine Ahnung, was alles für Geschlechtern? Nein, nein, ich bin weg vom Markt. Ciao, ich gehöre zu meinem Bräutigam. Jeder andere Ex-Freund, jeder andere, versteht ihr? Ja? Das ist alles Geschichte dann. Das ist dann alles Geschichte. Unser Ja muss ein entschiedenes Nein zur Welt sein, zu allem anderen, was uns daran hindern will, Christus so nachzufolgen, wie es ihm gebührt. Wir können nicht Jesus und Sünde gleichzeitig lieben. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können wortwörtlich nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Wir können nicht auf der Hochzeit des Lammes tanzen wollen und gleichzeitig irgendwie noch einen Fuß in der Welt haben wollen. Jakobus, der Halbbruder Jesu in seinem Brief, er verwendet auch diese Bräutigamssprache. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Leute, wir wollen nicht Gottes Feinde sein, wir wollen seine Freunde sein, Amen. Wir wollen seine geliebte, hingegebene Braut sein, seine liebende Braut. Und deshalb, an der Stelle will ich auch nochmal sagen, es reicht auch nicht, dass Jesus unsere größte Liebe ist. Und das hört sich ja erstmal so richtig gut an, ne? Und wenn es mit dem richtigen Herzen gemeint ist, ist bestimmt auch nichts falsch dran. Aber streng genommen, es reicht nicht, dass Jesus unsere größte Liebe ist. Jesus, meine größte Liebe, was meine ich damit? Es reicht nicht, dass wir Jesus am meisten lieben, aber noch andere Sachen gleichzeitig auch noch lieben, versteht ihr? Wir können das nicht dadurch legitimieren, wir können unsere Liebe, unsere gottlose Liebe zu niederträchtigen Dingen, von denen Jesus uns befreit hat, wir können diese unsere Liebe zur Welt und zur Sünde, können wir nicht damit rechtfertigen, dass wir sagen, ja, aber Jesus liebe ich noch mehr. Wir denken, wie wer Gott ist. So, versteht ihr, zum Beispiel an unsere jungen Leute, das ist so, wie wenn du sagst so, hey, Samstagabend, ja, ich bin im Club und ich mache da Sachen, die irgendwie nicht so ganz in Ordnung sind und ich weiß das eigentlich schon. Ich sag uns mal was, Leute, lauwarmer Christ zu sein, das ist der miserabelste Zustand im ganzen Universum. Es gibt nichts Miserableres, ich sage das wirklich mit totaler Gewissheit, es gibt doch nichts Miserableres, als ein lauwarmer Christ zu sein. Weil du weißt, dass du was Falsches tust, du bist gerade im Club, schießt dich gerade ab, machst Dinge, wo du ganz genau weißt, dass es falsch ist, kannst es nicht so genießen wie deine gottlosen weltlichen Freunde, die es nicht besser wissen, die Sünder sind und deshalb sündigen, weil du weißt, deine Mutter betet gerade zu Hause für dich und du hast einfach so ein schlechtes Gewissen im Nacken. Und gleichzeitig bist du dann Sonntagmorgens im Gottesdienst, sitzt ganz hinten, siehst, wie deine Freunde so voll hingebungsvoll anbeten und vorm Altar sind und einfach die Fülle Jesu genießen und du besitzt da hinten, weil du denkst, ja okay, aber ich bin wenigstens kein Heuchler so, ne? Du bist so, das ist nichts Ganzes, nichts Halbes, so versteht ihr, wie ich meine? Lass uns ganze Sache mit Gott machen. Und wie gesagt, es reicht nicht, dass Gott unsere größte Liebe ist. Das ist, wie gesagt, so, wenn du als junger Mensch irgendwie im Club bist Samstagabend und denkst, so, weißt, das ist nicht richtig, aber du sagst so, ja, bei Jesus liebe ich noch mehr. Noch lieber bin ich dann Sonntagmorgens im Gottesdienst. Ey, Jesus sagt, das lauwarm, das wird er ausspucken. Das ist eklig, das ist widerlich, das will er nicht. Und zu Recht. Er hat alles Recht, unser ungeteiltes Herz einzufordern, weil er ist unser Herr. Er hat uns geschaffen und er hat uns erlöst. Und an dem Moment, wo wir uns ihm zugewandt haben und gesagt haben, Jesus, ich gehöre dir, an dem Moment haben wir alle Recht an uns selbst abgetreten. Wir gehören nicht mehr uns selbst, unser Körper gehört nicht mehr uns selbst. Wir können nicht einfach machen mit unserem Körper, was wir wollen. Denn unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, Amen. Unsere Seele gehört nicht mehr uns selbst. Wir können uns nicht mit irgendwelchen Netflix-Serien zustopfen, die unserer Seele schaden, weil unsere Seele gehört nicht mehr uns selbst. Wir sind nur Verwalter davon, versteht ihr? Das ist nicht, wir können nicht selber entscheiden, was wir mit unserem Leben anstellen. Unsere Finanzen gehören nicht mehr uns selbst, unsere Seele, unser Geist. Nichts mehr gehört uns selbst. Alles gehört Christus. Weil er uns erkauft hat. Er hat uns erkauft und er hat sein Siegel auf uns gesetzt, das Siegel des Heiligen Geistes, womit er ganz klar gemacht hat, du gehörst mir. Ich habe dich erkauft, weil ich dich liebe. Ich habe mein Blut für dich vergossen. Deshalb, er soll unsere einzige Liebe sein, Amen. Nur ihm soll unser Herz gehören. Und deshalb, ich will uns alle auffordern, uns alle ermutigen. Hey, wenn wir noch andere Liebhaber außer Jesus in unserem Leben haben, dann lass uns heute umkehren. Es ist es nicht wert. Lass uns unser Leben nicht verschwenden, sondern lass uns die Fülle Jesu genießen. Wenn wir noch Sünde in unserem Leben tolerieren, wenn wir noch irgendwo ein Freund der Welt sind, wenn Jesus nicht unsere einzige Liebe ist, dann lass uns heute umkehren, lass uns heute Buße tun, lass uns heute unser Leben aufräumen. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht in 3 Jahren, nicht wenn, keine Ahnung, wenn du jung bist und dir denkst so, ja, wenn ich Kinder habe und alt bin, dann gehe ich all in so. Nein, Leute, heute ist der Tag, Vollgas zu geben mit Jesus Christus. Heute ist die Zeit umzukehren. Amen. Heute ist die Zeit, Sünde hinter sich zu lassen. Ganz ehrlich, wir wissen auch nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt, um umzukehren. Ja, Jesus wird wiederkommen, aber es kann auch sein, dass du halt davor schon entschläfst und dann, versteht ihr? Also, keiner von uns hat eine Garantie dafür, dass er morgen noch Zeit hat, umzukehren. Heute ist der Tag, sich vorzubereiten auf die Hochzeit des Lammes. Heute ist die Zeit, sich vorzubereiten. Heute ist die Zeit, umzukehren. Heute ist die Zeit, unsere Schuld zu bekennen. Heute ist der Tag, ja, sie vors Kreuz zu bringen. Heute ist der Tag, Jesu Gnade zu empfangen, sein Blut zu empfangen, seine Vergebung zu empfangen. Er verlangt alles von uns und das mit Recht. Alles, was er will, ist einfach unsere ungeteilte Liebe. Und was ich einfach betonen will, ist, hey, Buße ist was Wunderschönes. Buße ist was Wunderschönes. Irgendwelche gesetzlichen Christen oder der Teufel durch Gesetzlichkeit wollte Buße irgendwie als was Schlechtes darstellen oder was weiß ich. Nein, Buße ist eine herrliche Message, weil Buße bedeutet, dass wir den ganzen Dreck, die ganze Sünde, das ganze, all den Mist, der uns zerstört, hinter uns zu lassen, um die Fülle Jesu empfangen zu können. Wir können nur die Fülle dessen empfangen, wofür Christus gestorben ist. Wir können nur das empfangen, was Christus für uns am Kreuz errungen hat, wenn wir, versteht, wir können empfangen, wenn wir davor alles andere losgelassen haben. Und deshalb ist es auch so räudig, ein lauwarmer Christ zu sein, weil du lebst nicht in dieser Fülle, weil du halt noch an so niederträchtigen Dingen festhältst, die dich eigentlich nur zerstören. Buße bedeutet nichts anderes, als sich von Müll zu trennen, um das Beste zu empfangen. Und Jesus, er ist eben besser als jede Sünde. Jesus ist besser als alles, was diese Welt uns geben kann. Amen. Sein Friede, seine Freude, seine Freiheit. Wer oder was in dieser Welt kann uns geben, was Christus uns gibt. Amen. Aber wir können es eben nur empfangen, wenn wir zuvor Buße getan haben. Und wenn wir Tag für Tag umkehren von unseren schlechten Gedanken und uns Tag für Tag heiligen und immer mehr einfach in diese Intimität mit Christus hineintreten und eben um zu empfangen, was er uns schenken möchte, was er für uns schon bereits errungen hat am Kreuz. Herr, und mein letzter Punkt für heute ist empfangen. Wir bereiten uns vor auf das Kommen Jesu. Wir heiligen uns Tag für Tag, indem wir tagtäglich seine Liebe empfangen. Stimmt, Stefan, wenn du willst, kannst du gerne vorkommen. Danke. Ich fand das voll schön, wie ihr so als Familie dient. Das ist ja, Herr, schenk mir das auch. Richtig Hammer. Wir bereiten uns auf das Kommen Jesu vor, indem wir tagtäglich seine Liebe empfangen. Der größte Fehler, den wir tun können in unserer Nachfolge, in dieser Vorbereitung auf die Rückkehr Jesu, besteht darin, dass wir aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung heraus versuchen, heilig zu leben und Jesus zu gefallen, leidenschaftlich und hingegeben zu sein, so wie es ihm gebührt. Wir haben vorhin gelesen, es wurde ihr gegeben. Es wurde der Braut gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Rhetorische Frage. Hat sich die Braut Jesu bei der Hochzeit des Lammes, hat sie sich ihr Brautkleid selber genäht? Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Weil wenn sie das getan hätte, würde sie miserabel und unwürdig vor dem Traualtar stehen. Würde sie aus eigener Kraft heraus das versuchen, dann würde sie mit einem dreckigen Kleid dastehen. So heißt es auch in Jesaja 64,5, dass selbst unsere guten Werke bloß sind wie was? Wie ein schmutziges Kleid. Versteht ihr? Selbst unsere besten Anstrengungen aus eigener Kraft heraus sind vor Gott nichts wert. Sind vor Gott so viel wert wie ein dreckiges Kleid. Und keine Braut, oder Rebecca, will mit einem dreckigen Kleid, will mit einem dreckigen Kleid vorm Traualtar stehen. Selbst unsere besten Bemühungen sind vor Gott nichts wert. Aus Selbstgerechtigkeit heraus, aus eigener Anstrengung heraus, wären wir nicht bereit für seine Rückkehr. Nein, es heißt, es wurde ihr gegeben. Unsere Gerechtigkeit kommt von Gott durch das Kreuz. Amen. Aufgrund des Kreuzes, durch unseren Glauben, werden wir gerecht. Er gibt uns unsere Gerechtigkeit. Unser Job als seine Braut, besteht einfach darin, uns Tag für Tag einkleiden zu lassen von unserem himmlischen Bräutigam. Seine Liebe für uns zu empfangen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir leben hingegeben, wir leben leidenschaftlich, wir leben so, wie es dem Herrn gebührt, wir leben heilig, Tag für Tag. Wir lieben ihn. Wir nehmen unser Kreuz auf uns, weil wir eine Offenbarung davon haben, dass er uns zuerst geliebt hat. Jesus zu lieben, sich täglich bereit zu machen, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, fängt täglich mit einer Offenbarung dessen an, der zuerst für uns ans Kreuz gegangen ist. Und ich will uns alle einladen, täglich wirklich über das Kreuz zu sinnen und den Heiligen Geist über eine tiefere Offenbarung vom Kreuz zu bitten und das Kreuz zu studieren in all seinen Dimensionen, in seiner geistlichen Dimension vor allem, aber auch in seiner physischen Dimension. Das hängt ja auch alles zusammen, weil in nichts anderem offenbart sich die Liebe Gottes, so wie im Kreuz von Golgatha. Amen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Leidenschaftliche Nachfolge ist nicht das Resultat krampfhafter Anstrengung, wie gesagt, wo wir dann so richtig erlöst aussehen. Sondern leidenschaftliche Nachfolge, voller Freude, voller Hingabe, ist ein Resultat einer Offenbarung des Kreuzes. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es fängt einfach an mit Empfangen. Im neuen Bund, wir produzieren nichts aus eigener Kraft heraus. Nein, wir reagieren einfach auf seine Liebe zu uns. Tag für Tag aufs Neue. Wir empfangen Tag für Tag seine Liebe für uns. Empfangen, dass wir bedingungslos, unendlich geliebt sind und reagieren dann einfach in Anbetung mit unserem ganzen Leben als ein lebendiges Schlachtopfer auf seinem Altar. Amen. Wir machen uns bereit, indem wir Tag für Tag seine Gegenwart genießen, uns einkleiden lassen in feiner, reiner Leinwand, in Intimität leben, im Gebet und im Fasten bleiben, also unsere Beziehung mit ihm kultivieren. Weil wer jetzt schon in Intimität mit dem Herrn lebt, der wird auch bereit sein, wenn er wiederkommt. Amen. Diese ganze Frage, kann man seine Errettung verlieren? Ey, so, sorry, aber sowas fragt man sich nur, wenn man nicht in Intimität mit Jesus lebt oder wenn man als Erwägung in Betracht zieht. Wir sind hier nicht kalvinistisch, oder? Okay, so ich tritt jetzt nicht voll ins Fettnäpfchen oder so. Ich denke mir so, diese Frage, so kann man seine Errettung verlieren und so. Hey, wenn du in Intimität mit Jesus lebst und vorhast, es dein ganzes Leben lang zu machen, bis in alle Ewigkeit, dann fragst du dich doch nicht so, wenn ich jetzt morgen sündige, so, was hat es dann für Konsequenzen? Versteht ihr, wie ich meine? Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Beziehung, für eine Intimität, oder? Seine Liebe verändert uns, seine Gegenwart verändert uns, sein Heiliger Geist verändert uns in sein Ebenbild und bereitet uns vor auf seine Rückkehr. Durch seine Gegenwart, durch seinen Heiligen Geist werden wir zu einer reifen, reinen und heiligen Braut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, ich würde uns einladen, wenn du kannst, dass wir vielleicht alle zusammen aufstehen. Dass wir einfach noch in eine Zeit der Anbetung und des Gebets gehen und dafür bitte. Halleluja, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass wir deine Braut sein dürfen. Und Jesus, ich bete, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns heute an diesem Morgen eine tiefe Offenbarung vom Kreuz schenkst und dass du diesen Schrei Maranatha, unser Herr, komm, dass du ihn, diese Sehnsucht nach dir, dass du sie tiefer in unser Herz legst als je zuvor, Gott. Und ihr habt ein wunderbares Gebetsteam, ne? Ich glaube, die stehen hier an der Seite, oder? Ich will dich einfach einladen, für dich beten zu lassen, Gebet zu empfangen, wenn es einfach darum geht, dass du sagst, hey, ich will mehr von Jesus, ich will verliebter sein in ihn, ich will mich mehr darauf freuen, dass er zurückkommt. Wenn du merkst, boah, da sind noch Lügen in meinem Herzen, die mich daran hindern, seine Liebe zu empfangen und mich darauf zu freuen, dass er wiederkommt. Ich will dich wirklich einladen, heute für dich beten zu lassen, um diese Lügen zu brechen, weil die Liebe vertreibt jede Furcht. Du bist nicht dazu berufen, mit Angst vor dem Gerichtstag zu leben. Du bist nicht dazu berufen, Furcht zu haben vor Gott, vor deinem Bräutigam, vom Hochzeitstag, sondern du bist dazu berufen, Tag für Tag in Erwartung auf diesen Tag zu leben. Ich will dich einladen, hey, wenn du merkst, da gibt es Sachen in deinem Leben, wo du noch ein geteiltes Herz hast, obwohl Jesus deines ungeteilten Herzens würdig ist. Du merkst, hey, da gibt es Sachen in meinem Leben, die hindern mich daran, die Fülle zu ergreifen, in der Fülle zu leben, den Frieden zu erleben, die Freude zu erleben, die Christus für mich hat, weil ich noch an anderen Dingen festhalte, wo ich weiß, hey, alles, was ich tun muss, ist eine 180-Grad-Wendung zu machen, mich abzuwenden von diesen Dingen und sie ans Kreuz zu bringen, vor Christus zu kommen, nicht ihm zuzuwenden. Und ich will dich einfach einladen, das mit dem Gebetsteam einfach vors Kreuz zu bringen. Und ansonsten will ich dich einladen, deiner Sehnsucht, also wenn du jetzt nicht für dich beten lässt, will ich dich einfach einladen, lass uns unserer Sehnsucht nach dem Bräutigam Ausdruck geben, indem wir einfach zu ihm beten, ihn anbeten. Halleluja. Halleluja. Vielleicht kann das Worship-Team auch schon so langsam nach vorne kommen. Halleluja, Jesus. Wir sehnen uns nach dir, Herr. Maranatha, komm, Herr Jesus. Lass uns eine Braut sein in Deutschland, eine Gemeinde sein in Deutschland, Herr, die sich nach nichts anderem so sehr sehnt wie nach dir, Herr. Und wo dieser Schrei Maranatha wirklich Fleisch geworden ist in unseren Herzen, Herr. Jesus, wir wollen dem Missionsauftrag Folge leisten. Wir wollen deinen Geboten gehorchen, Jesus. Wir wollen in diese Welt hinausgehen, Herr, damit du den Lohn für dein Leiden empfängst, Gott. Damit du wiederkommen kannst, Herr. Statt uns aus, rüste uns zu mit der Kraft deines Geistes, Herr, um dein Evangelium vollmächtig zu proklamieren und zu demonstrieren, Herr, um dein Reich zu bauen, Jesus. Halleluja, schenk uns Mut und schenk uns Kraft und schenk uns Liebe zu dieser Menschheit, Herr, um bis an die Enden der Welt zu gehen, Jesus, um Nationen zu Jüngern zu machen, Herr. Jesus, wir lieben dich, Herr. Reinige uns, Herr. Wir wollen Buße tun, Herr, von all unserer Schuld, von all unserer Sünde, Herr. Überall, wo wir ein geteiltes Herz hatten, wir wollen umkehren, Jesus, heute an diesem Morgen. Vergib uns, Herr. Vergib uns, Herr. Wir wollen deine Fülle erleben, Gott. Wir wollen uns nicht davon hindern lassen, tiefer zu gehen, Jesus, weil wir an nichtsnützigen, vergänglichen Dingen festhalten. Überführ uns, Heiliger Geist, an diesem Morgen, ich bitte dich. Reinige uns, Heiliger Geist, läutere uns durch dein Feuer, Herr. Züchtige uns, erziehe uns, ermahne uns. Veränder uns in das Ebenbild des Sohnes, Heiliger Geist. Tu, was nur du tun kannst heute an diesem Morgen. Zerbrich unsere Herzen. Schenk uns demütige, zerbrochene, sanftmütige Herzen, Herr, die sich nach nichts mehr sehnen, als danach dich zu ehren, um dich zu anbeten und dein Kreuz auf sich zu nehmen und ein lebendiges Schlachtopfer zu sein, zu deiner Ehre, Gott. Halleluja, Herr. Ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde, Herr. Danke, dass du diese Gemeinde so sehr liebst. Danke für alles, was du durch diese Gemeinde getan hast, tust und tun wirst, Herr. Danke, Herr, dass du den Weg des Herrn vorbereitest in dieser Gemeinde und durch diese Gemeinde, Jesus, in München, in Deutschland, in den Nationen dieser Welt, Herr. Ich danke dir für das Quelltor, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass mehr und mehr, und ich danke dir für alles, was du schon tust, Herr, und ich bitte dich, dass du das, was hier kultiviert wird, das Feuer, was hier kultiviert wird, Gott, ja, dass es mehr und mehr verbreitet wird bis an die Enden der Welt. Ich bete, dass aus diesem Haus Missionare ausgesandt werden, nach ganz Deutschland, nach Ostdeutschland, Herr, nach ganz Europa, Jesus, bis an die Enden der Welt, Herr, damit du wiederkommen kannst. Komm, Heiliger Geist, und erfüll uns mit Kraft, erfüll uns mit Mut. Maranatha, komm, Herr Jesus. Hier sind wir, sende uns, Gott. Wir wollen gehen zu deiner Ehre, Herr, weil du würdig bist, Herr. Danke, Jesus. Halleluja.
Halleluja. Danke, Jesus. Nutze die Gelegenheit, jetzt nach vorne zu kommen und euch segnen zu lassen. Ich möchte auch vielleicht den Marc bitten, Gabi und Rainer, wenn ihr Leute segnen wollt, kommt ruhig nach vorne hier. Thank you.